Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Heute mit der ersten Plage. Offenbarung 16, Vers 2. Wir wollen uns in die sieben letzten Plagen hinein vertiefen. Und wollen heute ein paar Minuten nehmen, um diese erste Plage und Offenbarung 16, Vers 2 genauer zu betrachten. Und bevor wir beginnen, möchte ich einladen, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater, hab Dank für diesen Tag, hab Dank für deine Führung und Leitung und hab Dank, dass wir wiederum heute Abend die Gelegenheit haben, dein Wort zu lesen. Schenkt uns Weisheit, schenkt uns Freude, schenkt uns echte Erkenntnis, die du hineingelegt hast in dieses Buch. Und auch wenn wir dieses schwierige Thema der Plagen betrachten, möchtest du uns doch, ja, immer näher zu dir ziehen, dass wir erkennen, dass in all dem deine Gerechtigkeit, auch die Schönheit deines Charakters, deutlich zum Tragen kommt. Bitte hilf uns jetzt und sei du bei uns. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 16 und dort Vers 2. Offenbarung 16 und dort Vers 2. Heute die erste Plage. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Also, fassen wir es mal kurz zusammen, bevor wir dann ins Detail gehen. Was passiert in der ersten Plage? Was passiert? Es gibt ein Geschwür an den Menschen. Okay, das ist die Folge. Aber was wird vorgesagt? Wohin wird die Plage ausgegossen? Wohin wird sie ausgegossen? Auf die Erde, okay. Sie wird auf die Erde ausgegossen und die Folge sind ein Geschwür, Geschwüre an den Menschen. Welche Menschen genau? Ja, also alle, die das Malzeichen und das Tier anbeten. Ja, das Malzeichen haben, das Tier anbeten. Also alle, die die dritte Engelsbotschaft abgelehnt haben. So könnte man das zusammenfassen, ja? Alle, die die dritte Engelsbotschaft abgelehnt haben. Jetzt fangen wir mal vorne an. Warum wird die Plage ausgegossen auf die Erde? Dazu vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Wenn ihr mal die Verse weiterschaut, wohin werden die nächsten Plagen ausgegossen? Also wir haben die Erde. Wohin kommt die zweite Plage? Das Meer, okay. Wohin kommt die dritte Plage? Also Wasserquellen, okay. Und wohin kommt die vierte Plage? Die Sonne. Okay, Erde, Meer, Wasserquellen, Sonne. Gibt es irgendwo eine Offenbarung nochmal, eine ähnliche Reihenfolge? Erde, Meer, Wasserquellen, Sonne. Ja, da haben wir es ganz ähnlich. Was ist Offenbarung 14, Vers 6? Wie ist es da? Himmel, Erde? Genau, also Himmel und Erde. Ja, mach mal. Also Himmel ist quasi Sonne, ja? Das ist im Himmel. Dann Erde ist klar, Meer ist klar, Wasserquellen. Also da gibt es schon mal eine Parallele. Nur, dass jetzt hier Himmel und da Sonne steht, aber die Sonne ist ein Himmelskörper. Ja? Okay. Gibt es das nochmal? Also in der Offenbarung 14, Vers 6, in der dreifachen Engelsbotschaft, heißt es, dass das ewige Evangelium allen verkündigt wird, nicht wahr? Und dann in Vers 7, das ist ja eigentlich, In Vers 7 heißt es, bete den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Jetzt werden die Plagen ausgegossen auf Erde, Meer, Wasserquellen und Sonne. Wo kommt das nochmal vor in Offenbarung? Das ist euch vielleicht jetzt nicht so geläufig, aber schaut mal in Offenbarung 8 die ersten vier Posaunen an. Offenbarung 8 und dort Vers 7. Und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand ein Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die... Wohin geworfen? In Offenbarung 8, Vers 7. Wurde auf die Erde geworfen. Also erste Posaune, Erde. Wohin wird die zweite Posaune geworfen? Das Meer, die dritte? Genau, Flüsse und Wasserquellen. Und die vierte? Sonne, Mond, Stern. Also wieder fast identisch. Erde, Meer, Wasserquellen, nur hier Himmel. Also diesmal sind Sonne, Mond und Sterne die Himmelskörper alle zusammen. Frage, ist das Zufall? Das ist auf keinen Fall Zufall. Wir müssen uns überlegen, was das genau bedeutet. Das hilft uns nämlich dann nochmal für die Plagen, das richtig einzuordnen. Also nur eine Sache ganz kurz vorneweg. Das bedeutet nicht, dass deswegen die Posaunen und die Plagen zeitgleich stattfinden. Okay? Ich sage das nochmal. Die Tatsache, dass beides auf Erde, Meer, Wasserquellen und dann die Himmels- oder die Sonne gegossen wird, heißt nicht, dass das parallele Ereignisse sind. Es gibt einige Leute, die sagen, oh, schau mal her, die Posaunen werden auf die Erde, das Meer, die Wasserquellen, die Sonne gestoßen und dann die Plagen ebenfalls. Deswegen sind Plagen und Posaunen dasselbe. Nein, sind sie nicht. Ja, es gibt viele, 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 viele klare Hinweise darauf, dass die Posaunen historisch Geschichte sind, während die Plagen, wie wir gesehen haben, ab dem Ende der Gnadenzeit stattfinden. Trotzdem gibt es hier eine Verbindung, eine inhaltliche Verbindung. Und die hat zu tun mit Offenbarung 14, Vers 7. Dort heißt es nämlich, betet ihn, der gemacht hat, Erde, Himmel, Meer und Wasserquellen. Das wiederum ist eine Paraphrase von welchem Bibelvers? Betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. 2. Mose 20. Genau, 2. Mose 20, Sabbatgebot, schaut mal. 2. Mose 20 und dort Vers 11. Ist ganz ähnlich, nicht ganz exakt so, aber ähnlich ausgedrückt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Ja, also hier steht jetzt nicht Wasser, sondern alles, was darin ist. Aber ganz ähnliche Formulierung. Und er ruht am 7. Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Der Sabbat als Zeichen und Siegel der Schöpfung Gottes. Was macht ein Künstler, wenn er sein Gemälde fertig gemalt hat? Und er schreibt, warum? Dass es sein Gemälde ist. Warum hat Gott so einen Wert drauf gelegt, dass die Menschen den Sabbat halten als ein Zeichen oder auch ein Siegel der Schöpfung?
Darum gab ich ihnen den Sabbat, auf dass sie erkennen, dass ich ihr Herr bin, dass sie aus Ägypten heraus.
Ja, also der Sabbat hat auch was zu tun mit der Erlösung. Ja, Sabbat ist nicht nur ein Zeichen der Schöpfung, auch der Erlösung, was ja auch wiederum dasselbe ist, nicht wahr? Weil Erlösung ist Neuschöpfung. Aber warum? Warum ist es ihm so wichtig, dass wir das wissen, dass er der Schöpfer und unser Erlöser ist?
Zur Prüfung, damit wir erkennen und er halt auch, wenn wir
Ja. Die ganze Schöpfung ist ja eigentlich ein Beweisstück im großen Kampf. Schaut mal in Römer 1, Vers 20. Römer 1, Vers 20. Da heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Schöpfung offenbart das Wesen Gottes. Und im großen Kampf ist das Wesen Gottes, sein Charakter, der entscheidende Punkt. Und deswegen möchte Gott, dass die Schöpfung im Bedenken der Menschen ist. Ja, dass sie an die Schöpfung denken, auch die Schöpfung soll bewahrt werden. Ja, als Andenken an den Charakter Gottes. Und jetzt gibt es eine interessante Sache, ich glaube, ich habe es dir noch nicht hier gesagt. Was sind die wenn ihr die Offenbarung jetzt aufteilen würdet, was würdet ihr sagen, sind die zentralen Kapitel der Offenbarung? Wo ist so quasi, wenn die Offenbarung so ein Berg ist, nicht wahr? Stellt euch vor, es geht unten los in Offenbarung 1 und es kommt dann auf der anderen Seite in Offenbarung 22 wieder runter. Was sind so die Gipfelkapitel von Offenbarung? So die wichtigsten im Zentrum. Alle, okay. Ja, alle sind wichtig. Aber gibt es unter allen wichtigen noch welche, die besonders herausstechen als da, wo wirklich... Ja, genau. Was sind so die zentralen Kapitel, wo so die größten, wichtigsten Themen angesprochen werden in der Offenbarung? Generell. Im Großen und Ganzen. 14, genau. Und? Ja. Haben wir noch eine Idee? 14 ist schon mal ganz gut. Welche Kapitel gesellen sich noch ganz automatisch dazu, als die, die so im Zentrum, wo viel vorgearbeitet wird und dann später sich immer wieder darauf bezogen wird, auf diese Kapitel? Wo so die allerentscheidendsten Grundthemen, Gipfelthemen. 14 und? So ein Berg ist ja, der Gipfel ist ja meistens in der Mitte, nicht wahr? Ich helfe immer, es ist in der Mitte. A11. 10, 12! 12, der große Kampf, der Kampf im Himmel. Das ist das Urthema überhaupt, nicht wahr? Das ist eine Erklärung für alles in der Bibel. Offenbarung 12 und dann Offenbarung 13, die beiden Tiere, die die ganze Grundlage bilden für die Dreifachengelsbotschaft. Also Offenbarung 12, 13, 14. Das ist so richtig Klimax. Ja? Und jetzt passt gut auf. In diesem Zentrum der Offenbarung finden wir den Satan, wie er ein bestimmtes Tier, also bestimmte Tiere benutzt. In Offenbarung 12 finden wir was für ein Tier? Ein Drache. Okay. Wo befindet sich der Drache? Oder wo kommt der Drache her? Aus dem Himmel. Okay. Offenbarung 13, da kommt ein erstes Tier. Das sieht aus wie ein Leopard, nicht wahr? Ihr wisst, und hat dann Elemente vom Bär und vom Panther und bekommt vom Drachen seine Dings. Wo kommt das Tier, das erste Tier aus Offenbarung 13 her? Aus dem Meer. Jetzt ahnt ihr es schon, nicht wahr? Und dann ab Vers 11 kommt ein zweites Tier. Das aussieht wie, das sieht lammähnlich aus mit zwei Hörnern, nicht wahr? Und es redet dann wie ein Drache und es kommt woher? Es kommt aus der Erde. Und dann, wenn man das Ganze noch richtig vollständig machen will, ein bisschen später, in Offenbarung 17, kommt noch ein Tier. Das hat wiederum, wie die anderen auch hier, 7 Köpfe und 10 Hörner. Und diesmal sitzt eine Frau drauf. Und wo sitzt dieses Tier? Das Tier aus Offenbarung 17. Schaut mal in Offenbarung 15, 17, Vers 15. Sitzt an den Wassern. Seht ihr eine Parallele? Dreifach-Engels-Botschaft sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Richtes ist gekommen, und betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Die vier Posaunen werden ausgegossen über Erde, Meer, Wasserquellen und Sonne. Erde, Meer, Wasserquellen und Sonne, Mond und Sterne. Die Plagen werden ausgegossen auf Erde, Meer, Wasserquellen und Sonne. Der Satan benutzt als seine Hauptmächte im großen Kampf einen Drachen vom Himmel, ein Tier aus dem Meer, ein Tier aus der Erde und ein Tier am Wasser. Also, was die Bibel damit ausdrücken möchte, ist, dass es einen roten Faden gibt, und zwar den der Schöpfung und dem Kampf gegen die Schöpfung. Dem Gesetz Gottes, das durch die Schöpfung ausgedrückt wird, und dem Kampf gegen das Gesetz Gottes. Der Sabbat als das Siegel des Gesetzes Gottes, Gedenktag der Schöpfung und der Angriff auf den Sabbat. Denn alle diese vier Tiere hier sind bekannt dafür, dass sie gegen den Sabbat gekämpft haben. Ja? Der Drache, das Römische Reich, Sonntagsgesetz unter Konstantin. Das erste Tier, Papsttum, Mittelalter, klare Sache. Das zweite Tier, USA, nationales Sonntagsgesetz in den USA, wird kommen. Das Tier aus Offenbarung 17, das endzeitliche Rom, weltweite Sonntagsheiligung, das, worum es geht. Und deswegen wird die Plage ausgegossen auf die Erde für die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres haben. Die Art und Weise, wie die Plagen formuliert sind, macht deutlich, dass es gegen diese Mächte sich gerichtet. Gegen alle, die mit dem Drachen, dem Tier, dem zweiten Tier und dem Tier aus Offenbarung 17 zusammenarbeiten. Gegen die richten sich die Plagen, denn sie haben das Gesetz Gottes angegriffen. Übrigens, was ist das für ein Geschwür? Wo kennen wir Geschwüre her aus der Bibel? Wo gab es schon mal Plagen mit Geschwüren? Ägypten. Welche Plage war das? War die Plage mit den Geschwüren? Man kennt die Plagen immer nicht so gut. Das war die sechste Plage. Schaut mal in 2. Mose. Zweite Mose 8 und dort ab Vers 10. 2. Mose 8 und dort ab Vers 10. Auf den Auftrag Gottes hin heißt es hier, da nahmen sie Ofenruß und traten vor den Pharao. Und Mose warf ihn zum Himmel. Da wurden Geschwüre daraus, die als Blattern aufbrachen an Menschen und Vieh, sodass die Zauberer nicht vor Mose treten konnten, wegen der Geschwüre. Denn die Geschwüre waren an den Zauberern ebenso wie an allen anderen Ägyptern. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt hatte. Interessant an dieser Plage, jede von den 10 Plagen hat ein bestimmtes Kennzeichen, eine besondere Eigenart, ein besonderes Detail. Das besondere Detail an der 6. Plage ist was? Was ist das Besondere an dieser Plage hier? Ja, also zum Beispiel bei einer Plage ist es so, dass ein Teil der Ägypter gar nicht getroffen wird, weil sie Mose gehorchen. Ja? Oder eine Plage, das war die letzte, die die Zauberer noch nachmachen konnten. Ja? Oder bei einer Plage sagt der Pharao, okay, ihr könnt gehen, aber nur unter den Kompromiss. Ja? Es gibt so immer kleine Unterschiedlichkeiten. Was ist das Besondere an dieser Plage hier? Vers 10 bis 12. Ja, es ist eine Plage, von der es jetzt explizit heißt, dass auch die Zauberer, die vor den Pharao verführt haben, auch von dieser Plage betroffen sind. Das wird extra hervorgehoben, das wird sonst nicht gesagt. Ja? Sonst haben wir die Zauberer immer aktiv als diejenigen, die Gottes Wort fälschen, ja, oder Gottes Werk fälschen. Aber hier heißt es jetzt, die Zauberer hatten die Plagen selbst. Was soll das ausdrücken? wenn hier explizit gesagt wird, die Zauberer hatten auch diese Geschwüre. Was heißt das? Also stellt euch vor, der Pharao sitzt auf seinem Thron und er lässt jetzt die Zauberer rufen, wie jedes Mal, in der Hoffnung, dass die vielleicht irgendwas dagegen machen könnten, und sie kommen an und haben auch die Geschwüre. Genau. Ihre Machtlosigkeit, ja. Denn wenn sie echt, also wenn sie wirklich was könnten, wenn sie wirklich mit Gott in Verbindung stünden, dann könnten sie sorgen, dass ihre, nicht wahr? Sie sind genauso betroffen wie der Rest. Gibt es in der Endzeit, kurz vor den Plagen, Menschen, die ebenfalls mit Zauberkräften verführen werden? Also, oder zumindest vergleichsweise wie die Zauberer damals. Gibt es auch solche Verführer am Ende der Zeit? Genau, die Bibel spricht davon, dass Feuer vom Himmel fallen wird, Offenbarung 13. Zeichen, die vor allem von dem zweiten Tier getan werden, das Bild des Tieres. Da wird es Dämonen geben, die ausgehen, um das Volk zu, um die ganze Welt zu verführen. Offenbarung 16 spricht davon. Und schon die erste Plage wird die Machtlosigkeit der Verführer offenbaren. Gott beginnt gleich ziemlich dramatisch und zeigt, alle, die euch verführt haben, können nichts. Die Geschwüre werden das offenbaren. Übrigens, schaut mal mit mir in 5. Mose 28. 5. Mose 28 und dort Vers 27. Interessanter Vers. Das ist bei dem, worum geht es in 5. Mose 28? Was ist das Thema von 5. Mose 28? So, das Generalthema, Segen und Fluch. Ja, also, wenn du gehorsam bist, wirst du den Segen haben. Wenn du ungehorsam bist, wirst du den Fluch haben. Vers 27, unter dem Fluch. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Reude und mit Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. Das ist genau das, was passiert. Warum gibt es Fluch in 5. Mose 28? Was ist die Bedingung für den Fluch? Steht nicht in dem Vers, aber steht vorher. Was ist die Bedingung für den Fluch? Ungehorsam. Ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Gottes Gesetz steht im Zentrum der ersten Engelsbotschaft. Ja? Fürchtet Gott und gebt die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts gekommen, und betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Sabbat. Das ist die Frage, um die es nachher geht. Der Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber. Und die Bibel sagt, wer dem Gesetz Gottes nicht folgt, wird Geschwüre bekommen. Das erfüllt sich buchstäblich in der ersten Plage, so dass sie nicht geheilt werden können. Übrigens, diese Plagen, sagt uns Ellen White, werden nicht global sein. Das heißt, nicht überall werden zur gleichen Zeit alle Menschen diese Geschwüre haben. Wenn alle diese ersten vier Plagen global wären, dann würde es bei der fünften Plage, sagt sie, niemand mehr geben, der leben würde. Das sind also, obwohl es schon die Endgerichte Gottes sind, sind sie immer noch begrenzt, zum Teil zeitlich, lokal und so weiter. Das steigert sich jetzt mit der Zeit. Aber wir werden diese Geschwüre sehen. Ja, ein Thema, das werden wir in den nächsten Mal noch deutlicher formulieren. Es wird in der Plagenzeit sein, so am Anfang der Plagenzeit, dass die Menschen auf die Idee kommen, dass die Sabbathalter schuld sind an den Plagen. Ja, und dann wird der Todesbefehl erst nach dem Ende der Gnadenzeit ergehen. Für eine bestimmte Zeit dann gesetzt. Genau, also die Menschen werden nicht gleich sofort erkennen, dass die Plagen, also sie werden nicht selbst erkennen, dass die Plagen ein Gericht Gottes an ihnen sind. Aber die Plagen selbst werden natürlich sichtbar sein, ja. Und man wird denken, man wird es genau in die falsche Richtung interpretieren. So wie der Ahab dem Elia vorgeworfen hat, du bist derjenige, der Israel ins Unglück stürzt. Dabei war es selbst gewesen. Genau, es ist nachher in der fünften Plage, das werden wir dann sehen, dass die Menschen realisieren und aufwachen, dass sie getäuscht worden sind. Aber die Gläubigen werden natürlich das schon als Plage erkennen. Eine dritte Geschichte, wo kommen Geschwüre in der Bibel ganz prominent vor? Jemand, der mit Geschwüren übersät war, von oben bis unten. Hiob, ganz genau. Schaut mal in Hiob Kapitel 2. Hiob 2 und dort Vers 7. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Ist interessant. Satan sendet Geschwüre, Gott sendet Geschwüre. Wo ist der Unterschied? Satan sendet Geschwüre, Gott sendet Geschwüre. Wo ist der Unterschied? Gott kann sie wieder wegmachen, okay. Satan kann sie nicht wegmachen, okay. Ja, ein Unterschied. Was ist noch ein Unterschied? Ja, der offensichtliche Unterschied ist, Satan sendet Geschwüre auf Menschen, die vollkommen gelebt haben. Gott sendet die Geschwüre, die andere Menschen umbringen wollen. Ja. Also sie tun zwar das Gleiche, oberflächlich betrachtet, aber eigentlich tun sie genau das Gegenteil. Die Geschwüre, die Gott sendet, sind das gerechte Gericht. Daran zeigt sich eigentlich, wie pervers der Satan ist. Dass er das, was eigentlich Gottlose verdient haben, dem Hiob zugefügt hat. Und der Hiob ist ein Symbol für Christus, nicht wahr? Christus, der ohne dass er schuld ist, leidet. Der für uns leidet, sodass wir das eigentlich nicht mehr ertragen müssen. Allerletzte Geschichte. Schaut mal mit mir in 2. Chronik 26. Und dort ab Vers 16. Das ist vielleicht die klassische Geschichte für diese Plage. Als aber stark geworden war, ist König Ussia, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben und er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in die Tempelhalle des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, vortreffliche Männer. Die traten dem König Ussia entgegen und sprachen zu ihm, Ussia, es steht nicht dir zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind, verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Also, was passiert? Wir haben einen König, sein Name ist Ussia, was macht er? Er geht ins Heiligtum und räuchert. Warum ist das ein Problem? Wenn der König räuchert? Genau, er verbindet Kirche und Staat. Ja, wir haben einen König, der verbindet Kirche und Staat und sagt, ich bestimme jetzt, was hier im Gottesdienst geschieht. Die Priester warnen ihn und sagen, das darfst du nicht. Kirche und Staat müssen getrennt sein. Und er sagt, das bringt dir bei Gott keine Ehre, denn fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Was macht Ussia über diese Zurechtweisung durch die erste Engelsbotschaft? Vers 19, da wurde Ussia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, also er wird zornig, wahrscheinlich hat er angefangen zu schreien und sie vielleicht sogar zu schlagen. Als er also jetzt gegen die Boten Gottes aktiv wird, heißt es, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Aussatz an der Stirn. Die Menschen, die das Malzeichen des Tieres installieren, um dann das Volk Gottes zu verfolgen, sie bekommen Geschwüre wegen dem Malzeichen. Der Aussatz hier an der Stirn war ein Symbol dafür, dass sein Denken krank war. Ja? Er wollte Gottes Gebot übertreten und wollte dann diejenigen, die ihm den Fehler deutlich machten, die hat er gehasst, wie wir vorhin bei Nikodemus gesehen haben. Nicht wahr? Wer die Finsternis liebt, der hasst das Licht. Und er hat seine Bosheit in ihn ausgelassen und Gott hat ihn dann gestraft. Den Menschen in der ersten Plage geht es so wie dem König Ussia. Sie haben das gleiche Vergehen begangen, sie werden die gleiche Strafe bekommen. Ussia ist ein Typus auf die erste Plage. Was lernen wir daraus? Gott meint, was er sagt. Und wir sehen in der Offenbarung einen großen Kampf um das Gesetz Gottes und insbesondere um den Sabbat als das Zeichen der Schöpfermacht Jesu Christi. Der ganze große Kampf geht darum. Und ganz am Ende sind wir aufgerufen, Zeugen zu sein für ihn. Und Gott wird dann Erde, Meer, Wasserquellen und Sonne mit den Plagen, die Plagen darüber gießen, weil die Menschen genau diesen Schöpfergott abgelehnt haben. Lass doch gemeinsam beten. Nächste Woche wollen wir dann die nächste Plage uns anschauen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir dein Wort studieren konnten. Hab Dank, dass wir sehen konnten, dass du dein Wort wirklich einhältst, dass du ernst meinst, was du sagst. Hab Dank, dass wir sehen konnten, dass durch die ganze Offenbarung dieser rote Faden des großen Kampfes hindurchläuft, der rote Faden der Schöpfung und des Gesetzes Gottes. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, im Alltag treue Zeugen für dein Gesetz zu sein, um vorbereitet zu sein für jene Zeit, wenn alle Gnadenzeit zu Ende ist und die Plagen um uns herum ausgegossen werden. Wir möchten dich bitten, dass unser Denken klar und deutlich ist, nicht so aussätzlich wie das von Ussia. Gib, dass wir lernen, auf Kritik deines Wortes, auf den Tadel deiner Propheten zu achten und uns davon reformieren zu lassen. All das bitten wir im Namen Jesu.